Vielen Dank für die nette Begrüßung, Eva. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein mit meiner ganzen Family. Es ist schön zu sehen, dass, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal hier gepredigt und es sind Gesichter da, die ich schon kenne, aber es ist ganz gut, dass auch Leute hier sind, die ich noch nicht kenne. Und so ist es auch mit meiner Family. Vielleicht kennt ihr noch nicht alle unsere Söhne, ihr könnt sie euch nachher vorsichtig anschauen. Und Robin und Jonas sind richtige Geschenke und wir freuen uns riesig, als Familie Kirche zu bauen, weil es nicht um den Einzelnen geht, der vorne steht und was erzählt, sondern wir bauen als unsere kleine Family mit der großen Family der Kirche Gottes Reich und da freuen wir uns sehr. Ich danke auch vielen von euch sehr, wo mich in den letzten 4 Jahren unterstützt haben. Und es ist ein Riesenprivileg und Geschenk, gemeinsam vorwärts zu gehen und zu erleben, wie Gott Dinge verwendet. Und ja, ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein. So, Georg hat schon sehr viel geredet und gepredigt. Seid ihr noch frisch und ready? Okay. Passt, okay. Ich komme nun zum Schluss noch. Ich überlegte mir, was soll ich heute mitbringen? Irgendein nettes Wort zum Sonntag oder etwas, wo es um alles geht, um alles oder nichts. Und ich merkte schnell, ich bringe euch etwas mit, wo es um alles geht. Weil wenn es zu viel ist, dann habt ihr super Pastoren und Georg und Daniel könnt euch wieder ein nettes Wort geben, dass ihr wieder ermutigt weitergehen könnt. Genau, das Thema heute ist Nachfolge, Befehl oder Option. Die Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe, steht in Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Und die haben mich in den letzten Jahren während des Studiums sehr, sehr beschäftigt. Und zwar geht es darin darum, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Nun, was sagt uns diese Stelle? Und mir ist aufgefallen, es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorstellungen von dieser Stelle, was sie bedeuten könnte. Aber eigentlich ist es doch eine recht klare Aussage, was Jesus hier trifft, im Gegensatz zu manchen Gleichnissen. Und bei Gleichnissen gehen wir ja oft so vor, dass wir sagen, die Moral von der Geschichte ist das und das, obwohl sie oft viel komplexer ist. Eines der bekanntesten ist vielleicht der barmherzige Samariter. Schnell sagen wir, hilf den Armen und das in Scharen oder so, aber ob das wirklich der Hauptpunkt ist, stellt sich hier mal die Frage. Aber hier sagt Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Manchmal frage ich mich, ob wir Christen inklusive mir diesen Befehl wirklich verstanden haben. Weil es kommen ja schnell so Fragen auf, wie heißt es jetzt, dass wir wirklich gehen sollen oder darf ich heutzutage auch mit dem Auto fahren? Aber vielleicht war ja damals schon ein Klimanotstand. Oder als nächstes steht da, alle Nationen, beziehungsweise alle Welt. Ich soll in alle Welt gehen? Ich meine, Gott ist sich doch im Klaren, dass er mich als Vorarlberger geschaffen hat. Und ihr wisst ja, wahrscheinlich gilt der Befehl nicht für die Vorarlberger. Vielleicht bis Lindau, Diepoldsau ist noch okay, aber alle Welt. Oder beispielsweise, wenn ein Wälder oder ein Montafuna ins Land auszieht, dann bist du ja quasi schon ans Ende der Welt gereist, oder? Und es geht weiter. Wir sind alle. Gehört da auch mein Nachbar dazu? Ich meine, die meisten von uns haben viele nette Nachbarn. Wir auch, wir schätzen unsere Nachbarn. Aber ihr kennt es vielleicht, wenn es den einen Nachbarn gibt, ja, der ist etwas schwierig vielleicht oder auch nicht. Den einen, vielleicht nervt dich ein Nachbar, aber gilt das Evangelium auch für ihn? Soll ich auch zu ihm gehen? Oder vielleicht überlege ich es mir doch nochmals, in die Auslandsmission zu gehen. Ich habe gehört, die Malediven, die sollen richtig schön sein. Und vielleicht merkt ihr es auch manchmal, umso klarer Jesus redet, desto mehr Ausreden haben wir. Du natürlich nicht, aber die anderen. Aber dies ist ein sehr klarer Befehl von Jesus. Es bedeutet, geht los, marschiert, macht euch auf. In alle Welt, überall, wo ihr Menschen treffen könnt, die das Evangelium hören sollen. Und was sollen wir tun? Wir sollen Jünger machen. Es bedeutet, Menschen zu taufen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott und sie lehren, was Jesus uns gelehrt hat. Und die gute Nachricht von Jesus ist das Allerbeste, das es gibt. Und das Einzige, das dir einen Boden unter den Füßen gibt und dir ein Fundament für jede Zeit deines Lebens gibt. Amen. Amen. Halleluja. Ich spüre eure Freude förmlich. Ich weiß, wir freuen uns innerlich. Und wenn du diese Bibelstelle Matthäus 18 bis 20 im Google eingibst, findest du 1,59 Millionen Suchergebnisse. Und ich habe dann weiter gegoogelt, wenn du Anti-Aging eingibst, findet man 335 Millionen Suchergebnisse. Und ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Jesus hatte nie gesagt, machet sie Jünger. Ich meine, der Befehl ist uns klar. Aber haben wir die Bereitschaft dazu? Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen und seinem Befehl zu gehorchen? Spulen wir etwas zurück in der Geschichte und versetzen uns in Petrus hinein. Petrus, Simon Petrus, er war Handwerker, er war Fischer, er hat immer gehörig geschafft, er war verheiratet, ob er ein Haus hatte, wissen wir nicht. Und er reparierte so am frühen Morgen nach der Arbeit die Fischernetze. Und sein Job als Fischer war manchmal stürmisch und hart. Und er musste richtig buckeln für seinen Verdienst, für sein Geld. Und am Morgen kannst du dir vorstellen, er war richtig müde. Vielleicht brachte er seine Augen kaum auf. Und plötzlich vor ihm eine Riesenvolksmenge. Ich meine, am frühen Morgen, wenn du müde bist, weil du die ganze Nacht gearbeitet hast, kannst du dir vorstellen, dass selbst ein extrovertierter Mensch wie Petrus sagt, nein, keine Menschen. Aber sie waren da. Und mittendrin eine Person. Und jetzt stell dir vor, Gott unterbricht deinen Alltag. Petrus dachte sich, oh, so viele Menschen, aber wer ist das? Das ist doch der Rabbi Jesus. Von dem habe ich schon gehört. Und er hat schon ein paar Male gepredigt, dass wir Menschen umkehren sollen und Buße tun. Er hat eine klare Botschaft. Aber nein, ich muss jetzt weitermachen. Schaffer, Fischle fangen. Aber jetzt kommt dieser Jesus direkt auf mich zu. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn und schaut ihm 3 Sekunden direkt in die Augen. Jesus kommt direkt auf Petrus zu. Ihr dürft wieder zu mir schauen. Und schaut Petrus direkt in die Augen. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, zu Petrus und seinem Bruder Andreas, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Dazu ist gut zu wissen, dass Petrus in einer eher schamorientierten Kultur aufgewachsen ist. Das heißt, in seinem Familien-, Verwandtschafts- und Freundeskreis war es nur schwer, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Vielleicht ähnlich wie bei uns in Vorarlberg. Es geht nicht einfach unbedingt um deine Entscheidung, sondern was denkt die Sippe, und die entscheidet irgendwie mit. Aber was war Petrus seine Reaktion, als Jesus ihm direkt sagte, komm, folge mir nach? Er stand auf und folgte Jesus nach. Er war bereit, seinen Alltag, sein alltägliches Leben von Gott unterbrechen zu lassen. Und die Frage gilt an uns. Bist du, bin ich bereit, meinen Alltag, nicht nur den Sonntag, meinen Alltag von Gott unterbrechen zu lassen? Und vielleicht ist das gerade die Frage für dich heute. Jesus hatte das Leben von Petrus unterbrochen und Petrus war bereit für diese Unterbrechung. Er ist sein Jünger geworden. Jesus ist sein Herr und gleichzeitig sein Freund. Und wie sich in der Zeit herausstellte, war es eine tiefe Herzensentscheidung von ihm. Gehen wir weiter. Circa 3 Jahre später, Jesus hatte so seine tolle Truppe zusammen, die Jünger waren beisammen, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und sie hatten sehr vieles mit Jesus erlebt. Dort ein Wunder, dort eine Herausforderung, dort was mega Dramatisches, dort was Gemütliches, am Lagerfeuer sitzen. Und eines Tages saßen sie beim Abendmahl. Judas hat sich schon auf den Weg gemacht und erst dann sagte Jesus, einer von euch wird mich verleugnen. Und Petrus gleich, nein, Jesus, ich, niemals. Und Jesus schaut ihm wieder in die Augen. Petrus, du bist es, du wirst mich verleugnen. Und Petrus, seine Reaktion, Matthäus 26, Vers 35, und wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich niemals verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Wow, Jesus, jetzt wäre der richtige Zeit, deine Jünger auszusenden. Jetzt wäre der Moment, wo du sagen kannst, hey, ihr seid so begeistert, ihr würdet sogar für mich sterben. Jetzt ist doch der Moment, Jesus, wo du sagst, geht hinaus in die Welt und verkündet, was ich euch gesagt habe. Jetzt ist es an der Zeit, dass du der Messias, der Christus, der versprochene Nachkomme, dich zeigst. Und mit uns 11 gemeinsam ganz Israel von der römischen Besatzung befreist, dein Königreich aufbaust und natürlich mit uns 11 Jüngern regierst. Ja, wir werden gut sein. Wir werden alles für dich geben. Endlich, der Befreier ist hier. Wäre nicht jetzt der richtige Moment gewesen für einen Befehl, für eine Aussendung? Die Jünger, sie hatten ihre Vorstellungen im Kopf, vielleicht sogar ihren eigenen Plan. Ein Indiz dafür ist, dass sie gern diskutierten, wer wird denn der Größte in Gottes Reich sein, wer wird zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen. Doch was macht Jesus? Er nimmt seine Jünger und geht mit ihnen in den Garten Gethsemane, um zu beten. Er ließ seine Jünger irgendwo sitzen zum Beten und ging etwas weiter, um alleine zu sein. Und als er zurückkam, stellt euch folgende Szene vor. Ihr seid gerade eingeschlafen, vielleicht schon fast im Tiefschlaf, und Jesus persönlich weckt euch auf und sagt, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da. in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Was ist da auf einmal los? Was sagst du da, Jesus? Und Jesus, er ließ sich gefangen nehmen, wurde ans Kreuz genagelt. Das war's. Ja, das war's. Mit all ihren Vorstellungen vom Erlöser. Das war es mit ihren Gedanken, wer der Größte in Gottes Reich sein wird. Das war es mit ihrer Idee, zu Rechten oder zu Linken von Jesus zu sitzen. Das war es mit ihrem Plan. Ihr Plan und ihre Hoffnung wurde von Gottes Plan komplett auf den Kopf gestellt. Was für eine Unterbrechung. Stell dir vor, Gott unterbricht deinen Plan, damit er dir zeigen kann, was sein Plan ist. Es ist sehr gut, einen Plan zu haben, und ich bin immer glücklich, wenn es sehr organisierte Personen gibt um mich herum, wo ich mich dann frei bewegen kann. Aber bist du bereit, deinen Plan von Gottes größerem Plan unterbrechen zu lassen? Ihr kennt einen Teil von meiner Geschichte, und als ich vor 4 Jahren vor dem Theologiestudium stand, war die Frage für Verena, meiner Frau und ich, ist es irgendwann dran, Familie zu gründen, oder ist es dran, doch noch Theologie studieren zu gehen? Und als es von Verenas Seite kam, weil für mich war es recht klar, sagte sie: Hannes, marschier mal los und wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Und man spürte mit der Zeit, dass es eine kulturelle, persönliche Herausforderung war, zu sagen: Soll ich mein Ersparnis für ein Haus ausgeben oder fürs Theologiestudium? Und darüber hinaus zu wissen, dass es selbst mit dem Ersparten recht knapp wird und ich auf andere angewiesen bin. Genau, Gott unterbricht deinen Plan. Und jetzt, 4 Jahre später, ist es der Hammer, hier zu stehen und zu wissen, es war gut, es ist das Beste, das es gibt. Und darüber hinaus konnte Verena noch 1 Jahr mit mir mitstudieren. Aber wie ging die Geschichte weiter? Jesus, er blieb nicht tot. Er ist aus dem Grab auferstanden und er lebt. Und jetzt stellt mal euch die Jünger vor. Sie waren so richtig aus dem Häuschen, was gerade alles in ihrem Leben geschehen war. Auf jeden Fall ist Jesus auferstanden und ihnen wieder persönlich begegnet. Wieder der Blick direkt vor ihnen. Und er lud seine Jünger ein, mit auf den Berg zu gehen, eine Runde wandern zu gehen. Und die letzten Tage hatten ihr Leben auf den Kopf gestellt. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm auf die Knie. Und es gab einige davon, die zweifelten. Aber das war kein Problem für Jesus. Vor der Kreuzigung hatten noch alle begeistert gesagt: Hey, come on, wir sind dabei. Aber nun gab es sogar welche, wo zweifelten. Aber die Jünger, sie hatten gesehen, dass Jesus die Macht hat, Stürme zu stillen. Dass er die Macht hat, Wunder zu tun, Menschen zu heilen, sogar Sünden zu vergeben. Doch es brauchte noch das Kreuz, den Tod und die Auferstehung, dass das Ganze Sinn machte und vollendet wurde. Und diesem Jesus gilt es zu vertrauen. Und sein Wille ist es, dass sein Evangelium verkündet wird von den Seinen, die schon zu ihm gehören. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger das irgendwie kneisten, auch wenn sie nicht alles verstanden. Aber sie verkündigten Gottes Botschaft und mehr Menschen lernten Gott dadurch kennen. Sie führten den Auftrag aus und durch die verschiedenen Zeitalter, sogar durchs Mittelalter, sogar durch die Weltkriege, ist es bis zu dir gekommen. Weil Gott auch dich ruft und weil er dich unglaublich liebt. Stell dir vor, du unterbrichst das Leben von Menschen mit dem Evangelium. Ich habe nun 3 Fragen an dich. Bist du bereit, deinen Alltag von Gott unterbrechen zu lassen? Bist du bereit, deinen Plan von Gottes besseren Plan unterbrechen zu lassen? Bist du bereit, das Leben von Menschen mit dem Evangelium, mit der besten Botschaft, die es gibt, zu unterbrechen? Vielleicht nimmst du einfach nur eine Frage mit für die nächste Woche und beschäftigst dich damit. Überleg dir mal, was ist dein nächster Schritt in dieser Frage drinnen? Mich selbst fordern diese Fragen immer wieder heraus und ich fühle mich öfters mal nicht bereit, mein Leben von Gott unterbrechen zu lassen. Noch für Unterbrechungen, welche einfach so geschehen. Aber was mir hilft, Gottes Unterbrechungen anzunehmen, ist Folgendes. Und zwar, ich will es euch mit dem Brötchen, leckeres Burgerbrötchen, veranschaulichen. Ich hoffe, ihr habt langsam Hunger. Wer von euch liebt einen saftigen, guten Burger mit Ländlefleisch? Sehr gut. Wow. Und es braucht ein super Brot, das den Burger zusammenhält. Und ich liebe Burger. Aber bei sehr, sehr vielen Burgern ist das Hauptproblem, dass das Brot nicht hält. Dass das Brot unstabil ist. Und ein Burger ohne Brot zu essen, wenn die Soße drauf ist und die Zwiebeln und der Käse und so, und du nimmst es in den Finger, ist eine ziemliche Blamage. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, die, wo Kinder haben, kennen das sowieso, aber dann ist das Essen überall und nicht nur in den Fingern. Schlechtes Brot macht keine Freude. Schlechtes Brot beim Burger am allerwenigsten. Dieses Brot ist recht stabil. Es dient zumindest zu der Veranschaulichung. Pass mal auf. Und ein Brot, es gibt mit dem unteren Teil gibt es ein Fundament und mit dem oberen Teil gibt es Halt. Und das gemeinsam ergibt genussvolle Freude. Ich baue es gerade mal zusammen, ein bisschen Soße. Extra Barbecue-Soße. Sehr gut. Hm. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Hunger, denn jetzt kommt die feste geistliche Nahrung. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende. Im Tod und der Auferstehung hat Jesus den Grund gegeben für den Befehl, den er ausgesprochen hat. Er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Deshalb konnte er die Jünger auch nicht früher schon losschicken. Er ist durch die Hölle gegangen für die, welche sein Gnadengeschenk annehmen. Umso mehr ich erkenne, dass Jesus alle Macht hat, desto mehr freue ich mich, von seiner guten Nachricht zu erzählen. Und er bietet das Fundament, weil er bis in alle Welt da ist. Und er gibt dir Halt, weil er die Macht hat über Himmel und Erde. Und dann ist es ein Genuss, diesem Befehl nachzugehen, weil es Jesu Wille ist. Und er macht Freude und schmeckt sehr gut. Jesus gibt dir Halt. Er ist dein Fundament. Und lerne Freude an Gott zu finden. Lerne Freude an Gottes Unterbrechungen zu finden. Weil dann bist du bereit, Menschen zu zeigen, dass es Freude ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann bist du bereit, Menschen zu erzählen und ihnen zu helfen, dass sie selber Freude an Gott finden. Und damit ihr es nicht vergisst, eine sinnbildliche Aussage von Jesus. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Die Band kann nach vorne kommen. Es gibt nur einen Namen, der uns Menschen erlöst und frei macht von Scham und Schuld. Und er heißt Jesus. Lasst uns gemeinsam das nächste Lied singen, in dem wir bekennen, dass Jesus dieser Erlöser ist. Und nimm dir im folgenden Lobpreis Zeit, über die drei Fragen nachzudenken und frag Jesus, was ist der nächste Schritt, den du mit mir gehen möchtest? Ich bete noch. Jesus, danke, dass du ein begegnender Gott bist, dass du uns liebst, dass du uns Freude schenken möchtest. Und ich bitte dich, dass uns das Evangelium von Tag zu Tag wertvoller wird, dass wir danach greifen, daraus leben und Freude haben für unseren Alltag, Freude haben, wenn du unseren Plan unterbrichst, unser Leben unterbrichst, unseren Alltag. Und danke, dass du der bist, der uns befähigt, das Leben von Menschen zu unterbrechen und mit der größten Freude, mit dem Besten, was es im Leben überhaupt gibt, mit deinem Evangelium, zum Erreichen, ihnen zu dienen, damit dein Name größer wird. Amen.